Wir starten eine kleine Predigtreihe über das Glaubensbekenntnis. Ich möchte mit einer Frage beginnen. Wer von euch hätte gerne uneingeschränkte Freiheit? Ich stelle mir unter uneingeschränkter Freiheit folgendes Bild vor. Ich bin in einem Meer, weit und breit kein Land in Sicht und dort schwimme ich meine Bahnen. Ist das nicht herrlich? Also für mich ist das der absolute Albtraum. Ich habe keine Orientierung, ich weiß nicht, wo ich hingehen soll und ich habe kein Ziel. Und ich glaube, genauso fühlt es sich heutzutage oft an. Es gibt keine wahren Aussagen mehr, es gibt nichts Festes, es ist nichts klar. Und deswegen ist es, denke ich, so wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass wir ein Glaubensbekenntnis haben. Dass wir etwas haben, was schon seit 1700, 1800 Jahren feststeht und die Kirche trägt. Und das wollen wir uns jetzt die nächsten Wochen einfach genauer anschauen. Vielleicht hast du das Glaubensbekenntnis gerade zum ersten Mal gehört, vielleicht hast du es schon 100 Mal gehört. Aber warum brauchen wir überhaupt ein Glaubensbekenntnis? Wir haben doch die Bibel, Gottes Wort, da steht doch alles drin. Jetzt ist die Bibel ziemlich dick und da steht ziemlich viel drin. Und man kann das alles auch unterschiedlich verstehen. Allein in Kreuznach haben wir ungefähr mindestens sieben Freikirchen plus noch die beiden Landeskirchen. Also offensichtlich sind sich manche da nicht so ganz einig, wie man was zu verstehen hat. Und ähnlich ging es auch den frühen Christen in den ersten 4 Jahrhunderten. Und so haben sie relativ schnell Bekenntnisse entwickelt. Das erste Bekenntnis ist, Jesus Christus ist Herr. Und in diesem Bekenntnis steht deutlich mehr drin, als es jetzt zuerst scheint. Jesus heißt Gott rettet. Der Name Jesus heißt für sich schon Gott rettet. Christus ist der Gesalbte oder der Messias oder auch der Retter. Und Herr, da steht im Griechischen stand Kyrios. Kyrios war der Name für Herr, aber war auch der Name für Gott. Also wenn jemand im Alten Testament das Wort Jahwe ausgesprochen hat, hat er damit direkt Gott gemeint. Und das wurde im Griechischen auf Kyrios übersetzt. Also wir sehen schon ganz am Anfang gab es dieses Bekenntnis, Jesus Christus ist Kyrios, Jesus Christus ist Herr, Jesus Christus ist Gott. Als Abschränkung dafür, was man glaubt. Dann haben sich relativ schnell verschiedene falsche Lehren entwickelt und so wurden weitere Bekenntnisse entwickelt. Zum Beispiel das Romanum, welches im Mitte 3. Jahrhundert entwickelt wurde. Und dieses Romanum wurde später dann bei dem Konzil 381 zum Glaubensbekenntnis, was fast dasselbe ist, was wir heute sprechen. Also dieses Glaubensbekenntnis, das wir gerade gehört haben, hat eine Tradition bis in das 1. Jahrhundert zurück. Und das Glaubensbekenntnis ist nicht wahr, weil es von Gott direkt inspiriert ist, sondern es ist wahr, weil es der Bibel nicht widerspricht, sondern weil alles, was im Glaubensbekenntnis steht, 1:1 so in Gottes Wort drin steht. Und deswegen kann man nicht Jesus folgen und sich Christ nennen und einen Punkt aus dem Glaubensbekenntnis ablehnen. Alles, was im Glaubensbekenntnis steht, ist wahr. Und deswegen wollen wir es uns die nächsten Wochen genauer anschauen. Damit es ein Orientierungspunkt wird am Horizont, ein Ziel, wo wir hinschwimmen können und einen Weg haben, auf den wir zugehen. Deswegen lasst uns noch mal gemeinsam das Glaubensbekenntnis aufsagen und als Respekt davor würde ich euch bitten, gerne aufzustehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung
der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Wir werden in der nächsten Zeit das regelmäßig sprechen. Vielleicht kannst du ja am Ende der Serie das Glaubensbekenntnis auswendig. Das wäre doch was. Und heute wollen wir uns genauer den ersten Abschnitt anschauen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, Schöpfer des Himmels und der Erde. Wir glauben an einen Gott, der Schöpfer ist, der Dinge geschaffen hat. Wenn ich zurückdenke an meine Schulzeit und wenn ich da im Unterricht gesagt habe, ich glaube, dass Gott die Erde geschaffen hat, kann es gut sein, dass andere sagen, ja, ich glaube eher an die Wissenschaft oder ich bin nicht im Mittelalter stecken geblieben. Doch ich persönlich für mich muss sagen, mein Glaube ist nicht groß genug, dass ich glauben kann, dass alles, was wir sehen, durch Zufall entstanden ist. Und auch die Wissenschaft möchte ja erstmal keine Aussagen über etwas Übernatürliches machen, sondern über die Natur. Deswegen heißt sie Naturwissenschaft. Sie versucht, natürliche Dinge zu erklären, aber nicht Übernatürliches. Und wenn Gott die Erde geschaffen hat, warum sollte er nicht in seine Schöpfung eingreifen können? Bis heute. Warum sollten nicht Dinge wie Wunder logisch sein und passiert sein, wenn Gott die Erde geschaffen hat? Dann ist es ja klar, dass er auch diese Naturgesetze aushebeln kann, wenn er sie überhaupt erst ins Leben gerufen hat. Die Natur ist ein Zeugnis von dem, wie Gott ist. Die Natur ist wunderschön. Ich habe ein paar Bilder mitgebracht, die ich im letzten Jahr so gemacht habe. Ein wunderschöner Sonnenuntergang über Meer oder die Alpen oder auch einfach Blumen. Ich finde, all das zeigt, wie wunderschön die Natur ist, die Gott geschaffen hat. Aber rein vom Ding her ergibt ja Schönheit keinen Sinn. Schönheit ist nicht pragmatisch. Schönheit bringt mir keinen Überlebensvorteil in einer schwierigen Situation. Ich glaube, die Schönheit ist etwas, was Gott in die Natur hineingelegt hat, eben weil er Schönheit schön findet. Weil er Dinge schön findet und deswegen finden wir sie auch schön. Im Psalm 19 schreibt David, die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes und das Weltall erzählt von den Werken seiner Hände. Ein Tag gibt dem Nächsten diese Nachricht weiter und die Kenntnis davon verbreitet sich von Nacht zu Nacht, ohne Reden und ohne Worte. Ja, unhörbar ist ihre Stimme. Die Stimme der Schönheit braucht keine Worte, weil sie offensichtlich da ist. In Römer 1, Vers 20 heißt es, denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit der Erschaffung dieser Welt in dem Gemachten wahrgenommen und gesehen. Also sei alle Völker, jeder Mensch auf der Welt sieht laut dem Text, wenn er sich die Schöpfung anschaut, muss man erkennen, okay, es gibt jemanden, der das geschaffen hat. Es gibt ein intelligentes Wesen, das dafür gesorgt hat, dass die Dinge so sind, wie sie sind. Wenn Gott die gesamte Natur geschaffen hat und alle Tiere geschaffen hat, heißt auch, er hat uns Menschen geschaffen. Das steht im 1. Mose 1,27 und Gott schuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes schuf er sie, männlich und weiblich schuf er sie. Wir sind nach Gottes Bild geschaffen. Das heißt, in mir erkennt man etwas von der Göttlichkeit, die Gott in mich hineingelegt hat, weil ich nach seinem Bild geschaffen bin. Ich bin wertvoll deswegen, weil mich jemand geschaffen hat, der wertvoll ist. Ich habe ein wunderschönes Bild mitgebracht von der Elisabeth Leder, heißt das, Bildnis Elisabeth Leder. Also ich persönlich finde es jetzt nicht so schön, ich bin aber auch kein Kunstliebhaber. Aber was schätzt ihr denn, wie viel ist dieses Bild wert? 204 Millionen. Warum ist dieses Bild so viel wert? Weil es von Gustav Klimt gemalt wurde. ich kenne diesen guten Mann nicht, aber er scheint sehr wichtig zu sein, dass sein Bild, weil er es gemalt hat, 204 Millionen Euro wert ist. Aber wie viel mehr wert bin dann ich, wenn ich von Gott geschaffen bin? Und ich glaube, dass auch nur so Menschenrechte funktionieren können. Wenn es ein moralisches Wesen gibt, das dem Menschen Wert verleiht, nur so können Menschenrechte entstehen. Die Würde eines Menschen ist unantastbar. Das steht in unserem Grundgesetz und ich glaube, das ist etwas, was man erkannt hat, eben weil etwas Göttliches in den Menschen hineingelegt wurde. Etwas, was Gott widerspiegelt. Deswegen ist jeder Mensch gleich wertvoll und unendlich wertvoll, egal in welchem Zustand er sich befindet. Egal, ob er der Gesellschaft noch einen Nutzen bringt oder nicht, egal, ob er mir persönlich einen Nutzen bringt oder nicht, der Mensch ist wertvoll, egal, ob er überlebensfähig ist oder nicht, weil er etwas widerspiegelt von Gott. Der zweite Punkt, warum dieses wunderschöne Bild so wertvoll ist, ist, weil jemand bereit war, 204 Millionen Euro dafür zu zahlen. Gott selbst war bereit, den höchsten Preis zu bezahlen. Er gab seinen Sohn für dich und für mich. Und das bringt mich auch jetzt direkt weiter in den nächsten Teil meiner Predigt. Gott Vater. Wir reden heute darüber, dass Gott unser Vater ist. Ich glaube an Gott, den Vater. Epheser 3, Vers 14 und 15 möchte ich gerne dazu lesen. Deshalb knie ich vor dem Vater nieder, dem wahren Ursprung von allem, was als Vater bezeichnet werden kann, in den Himmelswelten und auf Erden. Wir haben gerade gesehen, dass Gott der Ursprung von allem ist. Und so ist Gott Vater auch der Ursprung aller Vaterschaft. Ich weiß nicht, was du mit dem Begriff Vater verbindest. Ob dir positive Dinge einfallen, ob dir negative Dinge einfallen. Ich weiß auch nicht, welche Beziehung du zu deinem Vater hast, ob er noch lebt oder ob du ihn oft siehst, ob du viel Kontakt mit ihm hast oder gar keinen. Aber Gott ist der Ursprung jeder Vaterschaft. Ich knie vor dem Vater, wie Epheser hier sagt, nicht aus Angst, sondern als Zeichen dafür, dass ich diesen Vater, diesen göttlichen Vater, dass ich zu ihm bete, dass ich demütig vor ihn komme. Das ist verbunden mit einem kindlichen Vertrauen, was ich diesem Vater entgegenbringe, diesem allmächtigen Schöpfer. Jesus selbst beschreibt sich als Sohn von seinem Vater. Er sagt in Johannes 5, doch Jesus sprach noch einmal mit ihnen, ich versichere euch feierlich, der Sohn kann nichts aus sich selbst heraus tun, aber er achtet genau auf das, was der Vater selbst tut. Und das tut er dann in gleicher Weise. Denn Gott, der Vater, hat seinen Sohn seine ungeteilte Liebe geschenkt. Er zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird noch größere Taten als diese bewirken lassen, sodass ihr nur noch in Staunen werdet. Denn so wie der Vater selbst die Toten wieder zum Leben auferweckt, so gibt auch der Sohn das Leben dem, wem und wie und wann er will. Jesus sagt hier, dass er anfängt, dass er sich wie sein Vater verhält, dass er das sichtbare Zeichen ist von dem, wie sein Vater ist. Vielleicht ist dir selber in deinem Leben irgendwann mal aufgefallen, man fängt sich an, so zu verhalten wie seine Eltern. Papa, Konstantin und ich haben immer wieder mal Skat gespielt. Und am Anfang hat Papa uns immer fertig gemacht in Skat. Doch mit der Zeit wurden wir auch besser und haben auch mal gewonnen. Und irgendwann hatte mein Vater mal keine Chance. Und auf einmal hieß es, blödes Spiel, das macht überhaupt keinen Spaß. Jetzt habe ich vor kurzem mit Miriam zusammen ein Spiel gespielt. Und die erste Runde habe ich gewonnen. Ich hatte richtig gute Laune. Und dann haben wir noch eine Runde gespielt. Und dann habe ich gemerkt, dass ich verliere. Dann habe ich gemerkt, wie der Satz über meine Lippen gekommen ist, blödes Spiel, das macht überhaupt keinen Spaß. Also egal, ob ich es will oder nicht, ich fange an, mich so zu verhalten wie meine Eltern. Und so sagt Jesus auch über sich selbst, er verhält sich wie sein Vater. An seinem Verhalten erkennt man, wie sein Vater sich verhält. Jesus zeigt seine Barmherzigkeit, seine Liebe, seine Geduld und seine Freude. Das ist es, die er vom Vater empfangen hat und die er weitergibt an uns. Er ist in einer engen Beziehung, er ist in der engsten Beziehung, die man sich überhaupt vorstellen kann, zu seinem Vater. Sie waren eins. Wenn man sich jetzt heute die Vater-Sohn-Beziehungen von vielen anschaut, fragt man sich vielleicht, warum hat Gott diese Beziehung ausgewählt? Also es gibt ja deutlich engere Ehe zum Beispiel. Aber ich glaube, das liegt daran, wenn man sich in die Zeit von damals zurückversetzt. Die Vater-Sohn-Beziehung war in der damaligen Zeit die engste Beziehung, die es gab. Wenn jemand ein Geschäft erledigen wollte, hat es gereicht, dass er seinen Sohn dahin geschickt hat, der ist im Auftrag des Vaters dann dorthin gegangen und hat dieses Geschäft erledigt für ihn. Der Sohn war der Stellvertreter des Vaters und der Sohn war der volle Erbe des Vaters. Das heißt, wenn der Sohn etwas gekauft hat, hat es dem Vater gehört. Wenn der Vater etwas gekauft hat, hat es dem Sohn gehört. Das war quasi die ein und dieselbe Person rechtlich. Und ich glaube, deswegen zeigt sich Jesus auch als Sohn Gottes. Eben weil er zeigen möchte, er und der Vater, sie sind eins, sie machen dieselben Dinge. Alles, was er macht, macht der Vater, alles, was der Vater macht, macht er. Für hunderte von Jahren war es sehr normal, dass der Sohn den Job seines Vaters irgendwann übernommen hat. Er hat schon als kleines Kind gesehen, wie das Geschäft läuft, er hat die ganzen Tricks kennengelernt und hat dementsprechend halt irgendwann das Geschäft übernommen. Der Vater von einem Freund von mir ist Winzer. Und schon ziemlich früh war klar, mein Freund wird irgendwann auch Winzer. Der ist im kleinen Alter schon durch den Weinkeller gelaufen und hat spätestens mit 14 das erste Mal Wein getrunken und ist auch mit einem Trecker durch die Gegend geheizt. Also, und jetzt übernimmt er das Weingut von seinem Vater. Ich glaube, das war für hunderte von Jahren die völlig normale Lebensart. Und das erklärt, warum Jesus der Sohn Gottes ist. Das zeigt die Bedeutung davon, dass dass Gott der Vater von Jesus ist und dass Jesus trotzdem auch Gott ist. Ein Vater liebt seinen Sohn und zeigt ihm alles, was er kann. Wenn Jesus das macht, was der Schöpfer macht, dann kann er auch uns erneuern. Wenn Jesus lebt und Gott ist, kann er auch in meinem Leben heute alles neu machen. Und ich glaube, dass so, wie ich gerade Vaterschaft versucht habe, ein bisschen zu beschreiben, Gott auch heute dein Vater sein möchte. Egal, was du für ein Vaterbild hast, egal, was ich für ein Vaterbild habe. Ich glaube, Gott schaut stolz auf seine Kinder. Er ist der größte Fan von seinen Kindern. Er unterstützt sie. Und Papa wollte immer, dass ich gesünder lebe und nicht so viel Nutella esse. Und deswegen hat er mir Obst und Karotten gegeben, damit es mir besser geht. Und genauso hat Gott Gebote, die uns schützen. Eben weil er uns liebt, eben weil er will, dass es uns besser geht. Ich weiß nicht mehr, bei welcher WM oder EM das war, aber ich wollte hier in die Gemeinde mal fahren zum Public Viewing. Das gab es hier. Und ich habe mich an dem Tag eben mit meinen Eltern gestritten. Und dann irgendwie habe ich es dann doch geschafft, sie zu überreden, dass ich hier hingehen kann zu diesem Public Viewing. Und ich bin dann mit einem Waveboard, ich weiß nicht, wer das von euch kennt, das ist so ein ganz wackeliges Ding mit nur zwei Rädern, losgefahren nach Pretzenheim zum Bahnhof von Lange-Lohnsheim aus. Dadurch, dass ich den Zug erwischen wollte nach Bad Kreuznach, habe ich mir gedacht, ja komm, in Pretzenheim geht es zwar ungefähr so schnell zum Bahnhof runter, unten gibt es auch keine Auslaufzone, an der ich bremsen kann und mit dem Waveboard kann ich auch nicht bremsen, aber das kann ich schon runterfahren. Und so bin ich dann runtergefahren, ungefähr bei der Hälfte vom Weg hatte ich so, keine Ahnung, 25, 30 km/h drauf. Also ich dachte, okay, so super wird das jetzt hier nicht enden. Dadurch, dass es keine Bremse hat, blieb mir nichts anderes übrig, als vom Wakeboard abzuspringen. Dadurch, dass ich aber schon sehr schnell war, bin ich hingefallen. Und ich weiß noch, meine komplette Knie waren aufgeschlitten, meine Ellenbogen waren aufgeschlitten, meine Schulter, es war alles auf. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie ich danach nach Hause kam, ob ich abgeholt wurde oder keine Ahnung. Doch ich weiß, dass ich, als ich wieder bei meinen Eltern war, war völlig egal, dass wir uns vorher gestritten haben. Es war völlig egal, was passiert ist. Wichtig war, dass ich wieder bei meinen Eltern bin. Und dieses Gefühl der Nähe und der bedingungslosen Annahme, wie viel mehr ist das noch bei Gott? Wie viel mehr kann man das noch bei Gott erleben, der eben als sein Vater einen bedingungslos liebt und bedingungslos annehmen möchte? Es erinnert mich an eine Geschichte, die auch Jesus mal erzählt hat. Das sind zwei Söhne und ein Vater. Und der eine Sohn geht zu seinem Vater und sagt, Paps, ich habe keinen Bock mehr auf dich. Gib mir mein Erbe, ich hau jetzt ab, ich will Party machen. Und dann der Vater gibt ihm sein Erbe und der Sohn macht sich auf, geht nach Malle, Bari, L.A. und macht dort Party, gibt dort sein ganzes Geld aus. Und irgendwann, als er kein Geld mehr hatte, kommt eine Hungersnot. Er fängt an, bei den Schweinen zu arbeiten und würde am liebsten deren Essen essen. Was aus der damaligen Sicht für Juden so ungefähr das Schlimmste war, was es gibt. Schweine waren keine Tiere, die man anfassen durfte, waren keine Tiere, die man essen durfte. Mit denen durfte man gar nichts machen und er hat für die gearbeitet und war auf das Essen von ihnen eifersüchtig. Und in diesem Moment hat er sich überlegt, damals bei meinem Vater, den Mitarbeitern, denen ging es auch nicht so schlecht. Ich probiere mal wieder zurückzugehen, zurück zu ihm zu kommen, einfach in der Hoffnung, dass ich als Mitarbeiter den Job bekomme bei ihm. Und so macht er sich auf den Weg zurück, um dort sein Mitarbeiter zu werden. Aber als der Vater steht schon auf der Veranda und hält Ausschau nach seinem Sohn. Und als er ihn sieht, rennt er auf ihn los und umarmt ihn und küsst ihn. Alte Leute rennen nicht. Und erst recht nicht damals. Das war unter deren Würde. Aber der Vater sieht den Sohn und er sagt, das ist mein Junge. Ich will zu ihm und ich will ihn umarmen. Und er macht eine große Party, er gibt richtig Geld aus und stellt seinen Sohn völlig wieder her als seinen Sohn. Egal, dass er als Mitarbeiter kommen wollte, er ist mein Sohn, er ist mein Kind und er setzt ihn wieder ein als seinen Sohn und als sein Kind. Und er sagt in Lukas 15, Vers 24, denn er, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Da fingen sie alle an, fröhlich zu feiern. Jetzt gibt es ja noch einen anderen Sohn, der auf dem Feld am Schuften ist, am Ackern ist. Und das macht er immer. Und er bekommt mit, in dem Haus, da ist eine fette Party. Warum macht er das? Dann fragt er den anderen Diener, warum wird da so schön gefeiert? Und dann sagt der Diener ihm, ja, das ist, weil dein Bruder wieder zurückgekommen ist. Und dann wurde er richtig sauer. Ich denke, ich arbeite hier ohne Ende für dich und mache die ganze Arbeit und der macht Party, kommt zurück und dann wird für ihn nochmal eine Party geschmissen. Und damit geht er zu seinem Vater und konfrontiert ihn mit. Und er sagt, so viele Jahre habe ich für dich gearbeitet. Und ich habe nie etwas dafür bekommen. Und jetzt kommt dieser Typ, der nur schlechte Lebensentscheidungen getroffen hat und du setzt ihn wieder völlig ein. Aber was sagt jetzt eben sein Vater dazu? Mein Kind, du bist doch immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber wir müssten uns doch freuen und richtig feiern, denn er, dein Bruder, war tot und ist jetzt wieder am Leben. Er war völlig verloren und wir haben ihn wieder zurückgenommen. Die Band kann gerne nach vorne kommen. Ich weiß nicht, mit wem von den beiden du dich identifizierst. Aber du kannst heute zum Vater kommen und erleben, was er für dich bereithält. Vielleicht bist du das erste Mal in der Gemeinde oder ganz neu in der Gemeinde und identifizierst dich eher mit dem Sohn, der jetzt das erste Mal zu jemandem kommt, der sagt, ich liebe dich bedingungslos und ich möchte dich annehmen, so wie du bist. Aber vielleicht bist du auch jemand, der schon immer in der Gemeinde ist, schon immer für Gott am Ackern ist, aber nie wirklich gehört hat, mein Kind, du bist doch immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört dir. Du kannst dir alles nehmen. Paulus schreibt in Galater 4, Vers 6, weil ihr also echte Söhne und Töchter seid, hat Gott ja auch seinen Geist seines Sohnes in unsere Herzen hineingesandt und er ruft in uns, Abba, Vater. Gott ist dein Schöpfer. Gott ist mein Schöpfer. Und Gott möchte mein Vater sein und Gott möchte dein Vater sein. Er ist der Initiator dieser Beziehung und er sendet den Geist seines Sohnes in seiner Kraft und in seiner Macht in unsere Herzen. Und dieser Geist schreit in uns Abba. Abba ist das hebräische Wort für Papa. Ein Wort, was kleine Kinder aussprechen können. Eben weil es zum Ausdruck bringen soll, dieses kindliche Vertrauen. Abba, Vater, Papa. Und Vater eben dieser Rechtsanspruch, den man hat als Kind Gottes. Kinder Gottes leben nicht nur in der Furcht, in der Angst vor einem unergründlichen, unfassbaren, ja sogar drohenden Gott. Sie dürfen in lauter Vertrauen und in vertrauter Liebe Gott als ihren Vater anerkennen und anrufen. Dazu möchte er dich heute einladen. Komm zu deinem Vater, der dich geschaffen hat, der alles geschaffen hat. Um nochmal auf das Bild vom Anfang zu kommen, zum Schwimmen. Das Glaubensbekenntnis zeigt uns, dass Gott als Schöpfer auch unser Vater ist. Und vielleicht hilft es ja in diesem unendlich weiten Meer, wo so viele Möglichkeiten sind, zu überleben, zu wissen, dass es jemanden gibt, der auf mich aufpasst, zu wissen, dass es jemanden gibt, der mich führt, der mich lenkt und der mich leitet, der mir Orientierung gibt. Und es wird gleich hinten ein Team von Betern stehen, die gerne mit dir beten. Und es gibt drei Punkte, für die ihr beten könnt. Ich habe dazu auch eine Folie mitgebracht. Gott ist dein Schöpfer und er gibt dir unendlich viel Wert. Die Identität, die du hast, ist nicht aus dir heraus, sondern sie wird dir zugesprochen von außen. Und das kannst du heute empfangen beim Gebet, dass Gott dir seine Identität zuspricht als sein Kind. Gott ist dein Vater und du kannst als Kind sein Erbe werden. Du kannst erleben, was es heißt, dass der Schöpfer, dass du vom Schöpfer einmal erbst, dass du einmal das ewige Leben erben wirst, eben weil Gott der Vater ist, der es dir gerne gibt. Und erlebe Gottes bedingungslose Liebe. Ganz egal, was du vielleicht für Erfahrungen mit deinem Vater hast, mit deiner Mutter hast, ganz egal, welches Bild in dir da schon geprägt ist. Aber Gott schenkt dir möchte dir diese bedingungslose Liebe schenken. Diese Liebe eines Vaters. Und Gott hält alles für dich bereit. Egal wie lange ich schon da bin. Wie schade wäre es, wenn ich am Ende meines Lebens sage, Gott, für alle anderen hast du so viel getan. Für alle anderen hast du so viel bereitgehalten. Aber für mich nicht. Und das nur, weil ich ihn nie gefragt habe. Lass gerne für dich beten. Wir werden jetzt noch zwei Lieder singen und in der Zeit kannst du gerne hinten Gebet empfangen. Amen.